Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Liebe Freunde des guten Biergeschmacks, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bock auf Bier. Ich bin Celine Bier und bei mir im Studio diesmal wieder unser Biersommelier Marvin Müller. Hi Marvin.
Hi Celine.
Schön, dass du mal wieder hier bist. Es ist ja wirklich schon, wir haben gerade schon drüber geredet, gefühlt Monate her, dass wir beide hier zusammen im Studio standen.
Das stimmt, aber es ist ja auch passend zum Wetter irgendwie, Studioatmosphäre. War jetzt wenig Sonne in letzten fast zwei Wochen eigentlich, ne? Und back to the roots. Heute geht's mal richtig rund.
Genau so mag ich das. Ja, bevor wir loslegen, Leute, wollen wir euch natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte verantwortungsvoll umgeht mit eurem Alkoholkonsum. Also denkt dran, don't drink and drive und ja, seid da immer ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise seid euch dessen bewusst. So, heute führen wir quasi, ja, unsere letzte Folge ein bisschen weiter, würde ich sagen, denn es geht weiterhin um Sauerbier und diesmal geht es für uns nach Belgien. Denn, ja, belgische Biere sind ja sowieso ein ziemlich großes Thema. Die haben ja die Bierkunst verstanden, würde ich sagen, wenn man das so ausdrücken kann. Und nach dieser Folge geht es auch tatsächlich noch ein bisschen weiter für uns in Belgien. Also falls ihr jetzt denkt, hey, warum fangen wir jetzt an mit belgischen Sauerbieren? Wir bleiben jetzt mal bei den Sauerbieren und dann geht's zu den anderen belgischen Bieren. Und heute geht es um, ja, ein besonderes Bier auch auf jeden Fall, das wir probieren werden, nämlich die Göse. Nicht zu verwechseln mit der Gose, über die wir letzte Woche geredet haben. Ja, Marvin, du hast uns ja auch heute die Göse mitgebracht. Was sind so bisher deine Erfahrungen mit dem Bierstil? Und ja, magst du den überhaupt gerne oder sagst du jetzt eher so, ist eigentlich gar nicht so mein Fall?
Ja, das ist eigentlich, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Sauerbieren. Warum? Gibt eigentlich vielfältige Ansätze. Irgendwie, wenn man sich so reinarbeitet in diesen Bierbereich und dann kommt man ja als Craft-Bier-Trinker erstmal nicht an Pale Ales vorbei. Also das heißt, es geht alles so irgendwie in die hopfenbetonte Richtung. Und dann irgendwie war ich satt an diesen hopfenbetonten Bieren und da habe ich so gedacht, du, was gibt's denn eigentlich noch? Und natürlich während dem Sommelier-Lehrgang, also probierst du auch schon mal verschiedene Sauerbierstile und so weiter, aber das ist sowas wie so ein Blauschimmelkäse. Ich glaube, da haben wir es bestimmt auch schon von gehabt. Du isst den das erste Mal und du bist so ein bisschen schockiert, weil der so intensiv ist, weil der so wie so eine Reizüberflutung. Und so war das mit dem Sauerbier auch. Also ich habe das während dem Sommelierkurs getrunken und fand das schon ganz interessant oder so, aber es war jetzt nichts, was mich voll abgeholt hat. Und dann war ich tatsächlich, du hast ja Iris kennengelernt, meine Sommelierkollegin von erster Minute an eigentlich. Und die hatte damals diese Idee, lasst uns doch mal zu dieser Tour de Göse fahren. Und da bin ich auch hingefahren. Und dann sind wir da zusammen, haben wir diese Tour de Göse gemacht und dann war irgendwie nichts anderes mehr als Sauerbier. Und ich bin tatsächlich auch so auf diesen Sauerbier-Stilen irgendwie hängen geblieben. Eher als Krieg, also eher als Fruchtvariante mit Chabé-Kirschen. Aber ich finde es einfach total geil, weil es halt so eine erfrischende Komponente dazu bringt, ne? Und wenn es jetzt gerade so warm ist und so, dann hat man doch lieber auch mal so ein Sauerbier. Und was ich dann immer ganz cool finde, ist vor allem so die anderen Menschen davon zu überzeugen, dass Bier auch sauer schmecken darf. Mhm. Weil da sagt ja jeder so, sauer, das ist schlecht, ne? Und wie wir jetzt gleich auch probieren werden, ist es halt nicht so. Aber wir geben natürlich gleich heute Vollgas. Wir nehmen halt keinen Einsteiger, irgendwie Lindemanns oder sonst irgendwas, sondern wir gehen halt gleich in die Vollen und nehmen gleich auch eine Ode-Göse. Und das ist dann, ich bin mal gespannt, ob es dich nicht so ein bisschen überfährt. Aber ja.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dazu kommen wir gleich. Ja, aber voll cool, dass du schon mal bei der Tour de Göse oder de Göse auch warst. Die Iris hat mir auch tatsächlich erzählt, dass sie ja diese Bierbutterfahrt, die die jetzt veranstalten, quasi, dass sie sich da hat inspirieren lassen. Finde ich auch wirklich richtig cool. Wie kannst du vielleicht kurz erzählen, wie das so ungefähr ablief und wie das so war?
Ja, natürlich verschwommene Erinnerung, weil ziemlich viel Sauerbier im Spiel. Nee, Spaß. Also wir haben uns eigentlich in Brüssel getroffen Und von Brüssel aus gab es dann mehrere Bustouren, ich glaube 2 oder 3 verschiedene Reisebusse. Und dann bist du halt an dem ersten Tag in einen eingestiegen und hast dann 3 oder 4 Brauereien besucht und dann am zweiten Tag. Und das Spannende ist halt, diese Göserien oder diese Lambic-Brauereien eigentlich, das sind alles recht kleine Betriebe, wo du gar nicht so richtig siehst, hier, das ist jetzt so eine Mega-Brauerei oder so, sondern das sind alles relativ kleine Brauereien, die so ein bisschen erinnern eher an so einen Bauernhof. Und alles recht alt, auch überhaupt keine moderne Technik oder so, alles halt sehr traditionell. Und deswegen spricht man ja auch von diesen Sauerbieren, also gerade dem Lambic oder so, als eigentlich so traditionellste Art und Weise, wie man noch Bier herstellt. Und dann ist ja das Spannende eben diese offene Gärung, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch dazu, offene Gärung. Und dann halt, wenn du das Bier in diese Eichenfässer lagerst, was du ja eigentlich nur vom Wein kennst, und dann halt jahrelang reifen lässt, wo ja jeder sagen würde, oh, das wird doch aber schlecht. Nee, das wird halt anders. Und schon mal so vorneweg auf der Flasche hier, die ist 2020 abgefüllt worden und da ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 5.04.2042. Also ja, die machen sich fast so ein bisschen lustig über das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum.
42, du, ey, Wahnsinn. Dazu habe ich nachher auch noch einen spannenden Biermythos, aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Ich komme jetzt erstmal kurz zu den Hard Facts der Göse. Und dann ist auch ganz spannend, du hast ja schon angesprochen, für die, die jetzt gar keinen Plan haben von belgischen Bieren oder von Sauerbieren und gar nicht wissen, wovon wir reden, weil du ja eben angesprochen hast, Lambic-Brauereien. Also wir werden euch genau erklären, warum Göse und Lambic quasi zusammengehören, sagen wir es mal so. Aber zuerst die Hard Facts. Die Göse, so rum, ist ein belgisches Bier, ein Sauerbier. Sie hat in der Regel so 4-7 Volumenprozent Alkohol und 10-14 Grad Plato Stammwürze. Wird mit einer obergärigen Hefe gebraut und hat so um die 11-23 International Bitter Units, was die Hopfung angeht. Was auch interessant ist, wenn man jetzt so Richtung Geschmack geht, sie hat eher so einen ziemlich intensiven Säuregeschmack. Hopfen ist auch hier wieder kaum wahrnehmbar, wie auch in den Sauerbierstilen, die wir dann auch letzte Woche oder in der letzten Folge schon behandelt haben. Die Schaumkrone fällt auch in der Regel relativ schnell in sich zusammen und sie hat einen sehr hohen Kohlensäureanteil, was ja eigentlich auch für diese Sauerbiere, die halt gerade im Sommer so erfrischend sind, typisch ist. Ja, und was super interessant ist, wir haben ja bei der Berliner Weißen drüber geredet, der Champagner des Nordens und die Göse wird tatsächlich oft als Brüsseler Champagner bezeichnet. Und dazu finde ich es halt auch ganz passend, einfach wie ja die Aufmachung der Flasche, sage ich mal. Ne? Wir haben natürlich da keinen Kronkorken, sondern halt einen Sektkorken quasi. Und ja, da kann man im wahrsten Sinne des Wortes die Korken knallen lassen hier, wenn man den Brüsseler Champagner trinkt.
Ja, man könnte ja fast sagen, also das wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen immer mal gemunkelt. Die Franzosen sind ja wirkliche Weinvirtuosen und man hat so das Gefühl, die Belgier, ich weiß nicht, die haben bestimmt auch ein paar tolle Weinregionen oder so, weiß ich aber nicht genau. Und ich glaube, die definieren sich eher so übers Bier. Und das ist ja immer ganz geil, weil das Bierland Belgien ja an sich, wenn du mal nach Brüssel gehst oder so, ne, ich habe das immer schon nicht verstanden, wenn Leute jetzt zum Beispiel auf Junggesellenabschied irgendwie nach Köln oder Düsseldorf oder so, das ist zwar cool, aber da gibt's halt Alt und Krefelder und Kölsch, ne? Und wenn du nach Brüssel gehst, was du da eine Biervielfalt auch hast und wie da auch Bier zelebriert wird und wie dort Party gemacht wird, ist halt unglaublich. Also ich war dort jetzt schon 3 oder 4 Mal und es ist immer wieder so geil, weil zum Beispiel gibt's ja da dieses Delirium-Café oder so, wo du dann 20 Bierleitungen hast. Prudog hatte auch irgendwie eine Niederlassung. Also das ist echt richtig cool. Und deswegen, ich bin einfach ein Fan belgischer Bierkultur, weil die treiben es so ein bisschen auf die Spitze. Ob das die Auswahl an Bieren im Supermarkt ist oder ob das die Auswahl an Bieren in der Gastro ist. Gleichzeitig muss man auch wissen, es gibt immer das passende Glas zum passenden Bier. Also das heißt, irgendwie, wenn die 10 verschiedene Biere auf der Karte haben, dann gibt es auch zu jedem Bier das passende Glas. Da wird nicht so durchgewechselt, wie das öfter mal bei uns so der Fall ist. Und wenn du es richtig hart triffst, sind keine 0,5er Gläser mehr da und dann kriegst du das Pilz aus dem Weizenbierglas oder so. Das ist halt dort ein Unding. Ich glaube, die würden lieber kein Bier verkaufen, als das so zu machen. Und ja, das ist halt auch noch so ein spannender Fakt. Genau.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich fand das auch richtig cool. Ich war jetzt, glaube ich, erst zweimal in Brüssel, aber allein wenn du da irgendwie so durch die Innenstadt läufst, die ganzen verschiedenen, also da sitzt ja eigentlich vor jedem Lokal, sage ich jetzt mal, jemand, der auch wirklich dann so diese Tasting-Trays dann auch immer hat und da so ein kleines Bier-Tasting macht, was ja bei uns zumindest und ich glaube auch generell in Deutschland nicht so wirklich typisch ist. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, ne, wenn du dir, wir reden ja auch oft über Wertigkeit von Bier als Naturprodukt, sage ich jetzt mal, und man hat so das Gefühl, die Belgier wissen das auch schon ein bisschen mehr zu schätzen. Und ich finde auch allein, ne, wie gesagt, wenn du dir diese Flasche anguckst, ich glaube, dann würde auch jeder Deutsche hier, der so eine Flasche dann sieht, automatisch, sage ich mal, schon auch ein bisschen mehr das Bier schätzen. Einfach, weil es wirklich richtig cool aufgemacht ist und schon so super fancy aussieht. Deswegen würde ich aber auch mal sagen, ne, lass doch einfach mal den Korken knallen. Hoffentlich nicht zu sehr.
Machen wir gerne.
Und dann probieren wir das mal.
Hui.
So schön. Fühlt sich an, als hätte man so einen Jahrgangssekt oder Champagner
ja,
jetzt
so.
Hier, ne?
So. Das ist vielleicht auch ganz gute Medizin für meine heraneilende Erkältung.
Ja.
Ist halt schon mal Wahnsinn, ne? Wenn ich alleine halt den Korken so ploppen hab oder so. Und das hast du ja auch so, dieses Ritual bei Flensburger oder so, ne, wo dann der Korken knallt, deswegen wird das Produkt irgendwie gekauft. Und das ist natürlich hier schon mal ganz geil irgendwie. So, und wenn ich mir jetzt die Farbe anschaue, eigentlich so erinnert ein bisschen an Weizenbier, ne? So Bernsteinfarben, irgendwie recht trüb, also viel Hefe auch noch mit am Start, ne? Von der Schaumentwicklung her hast du ja gesagt, das ist relativ dezent, aber geht eigentlich. Also hast schon irgendwie so einen feinporigen Schaum da drauf. Und kenne ich auch anders. Also gerade so auf der Tour de Göse oder so, wenn die eingeschenkt haben, das war halt so ein bisschen läppsch irgendwie vom Aussehen her. Also eher so, wie wenn man so Apfelwein oder sowas trinkt. Ne? Daran erinnert das, so Cider-mäßig oder so. Ja, und aber du riechst es wahrscheinlich schon, wenn du so das Glas so hin und her bewegst. Lass mal riechen. So, krass. Frau Sommeliere.
Ach, übertreibt man das hier. Super intensiver Geruch auf jeden Fall. Riecht auch tatsächlich schon so ein bisschen, also ich habe auch gelesen, der Geruch wurde bezeichnet als kompostig, säuerlich. Und ich finde irgendwie das tatsächlich ein bisschen passend. Nicht so direkt vergoren, aber schon.
Das riecht so ein bisschen nach grünem Apfel. Oft sagt man so, ist recht animalisch irgendwie vom Geruch her, wobei ich hier sagen muss, dass hier auch schon die Frucht irgendwie dominiert. Also ich finde es auch extrem so Zitrus, fruchtig, säuerlich und so ein bisschen Apfel mit am Start irgendwie. Und so dieses Animalische noch nicht mal so 1000-prozentig. Also ich finde es aber sehr angenehm auf jeden Fall im Geruch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du über den Geschmack sagen wirst.
Prost.
Prost.
Ja. Auf jeden Fall.
Du hast auf jeden Fall schon mal angetaner geschaut, als wir zusammen Bier getrunken haben.
Echt? Wie kommst du da?
Ja.
Nee, Quatsch, aber warte, ich nehme nochmal einen Schluck. Ich finde es halt echt interessant. Interessant sagt man immer, wenn man irgendwas nicht so geil findet, aber das stimmt gar nicht hier in dem Fall. Es schmeckt schon irgendwie gefühlt ganz anders, als es riecht. Ne? Du hast diese Fruchtnoten schon so am Anfang gefühlt, ne? Aber wenn du runterschluckst, kommt auch trotzdem so eine, nicht direkt so eine bittere, aber halt so diese Säure. Und da, finde ich, schmeckt man jetzt noch eher so dieses, naja, Animalische jetzt auch nicht direkt, aber das würde ich jetzt hier mehr schmecken, als dass ich es gerochen habe. Das ist auf jeden Fall, ich finde es echt interessant, ne? Weil wenn du riechst, wie gesagt, du hast echt diese Apfelnote, dieses Fruchtige und im Geschmack ist das zumindest nicht bleibend vorhanden, nur so kurz am Anfang, aber.
Wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, wie sich Bier irgendwie im Mundraum auch entwickelt, wegen den verschiedenen, ja eigentlich Lokalitäten, wo die Geschmacksknospen auf der Zunge sich irgendwie befinden. Und ich finde, hier lässt sich das ganz schön auch wieder darstellen. Wir haben ja eher, wenn wir so hopfenbetonte Biere trinken, die bittere im Nachgang, wenn wir runterschlucken und dann vielleicht auch so ein bisschen belegendes Mundgefühl. Bei süßen Bieren, also sprich so dunklen Doppelböcken oder sowas, habe ich ja eher die Süße so im Antrunk. Und jetzt haben wir ja das letzte Mal, als wir die Gose getrunken haben, so dieses salzige, diesen salzigen Eindruck gehabt. Und das hier ist eigentlich ähnlich so, weil diese Säure sich eher nicht direkt am Anfang breit macht, sondern so im Mittelteil, was dann auch wieder dafür spricht, dass eben die meisten Geschmacksknospen für Säure eher so an der Seite der Zunge sind. Und gleichzeitig, was aber ganz interessant ist, das macht so einen kompletten Turnaround auf einmal und dann wird es trocken. Also es wird nicht bitter, es wird einfach sautrocken.
Das habe ich beim ersten Schluck eben so extrem gemerkt. Beim zweiten ging es dann irgendwie, aber beim ersten war ich davon, glaube ich, noch mit am meisten überrascht.
Ja, es wird einfach trocken und das liegt halt daran, dass durch diese lange Reifung in diesen Holzfässern, also muss dir das so vorstellen, bei dem Brauprozess vom Lambic wird ganz normal Bier gebraut, allerdings mit ein paar besonderen Faktoren. Erstens, die benutzen meistens nur sehr alten Hopfen, also Hopfen, der tatsächlich alt und schon käsig oder so ist, ne? Also nicht mehr für die normale Bierproduktion von einem Pilz oder sowas geeignet. Warum? Weil die wollen eben nicht dieses Hopfenaroma da mit drin, aber wollen trotzdem die Stabilität, die der Hopfen mit ins Bier bringt. Und dann musst du dir vorstellen, du gehst in so ein Dachstuhl und dort ist einfach so ein Gärschiff. Und da wird der Sud reingelassen und dann sind die Fenster an der Seite sind einfach auf. So, da ist dann irgendwie so ein Gitter noch davor gespannt, ne, dass eben keine Vögel oder sowas dort reinfliegen können. Dann wird ja durch diese, also das ist ja das Besondere, durch diese Spontangärung und damit werben die ja auch, dass die sagen, in diesem Pajottenland, also dieses Gebiet, in dem sich diese ganzen Lambic-Brauereien befinden, gibt es eben diesen besonderen Hefestamm, der nennt sich dann irgendwie Bretanomyce Bruxellaris, Bruxelliensis, wie auch immer, also schon an Brüssel angelehnt. Und dann setzt letztendlich diese spontane Gärung ein und danach wird ja das Bier in Eichenfässer abgefüllt. So, und diese Tannine hast du natürlich auch hier mit drin, das heißt dieses bisschen Trockene, aber durch diese lange Reifung schafft es eben die Hefe, diesen kompletten Restzucker fast vollständig zu vergären. Und normalerweise, und jetzt wird man dann sehr technisch wieder, ist es so, dass du eigentlich bei der normalen Bierhefe bis fünffach Zucker, also du kannst Fructose, Glucose und Maltotriose heißt es, glaube ich, kannst du vergären und alles da drüber wird sau schwer. Also so Dextrine und so kriegst du eigentlich nicht vergoren. Und mit dieser langen Lagerung kriegst du es halt hin, auch fast den kompletten Restzucker zu vergären und deswegen ist das auch so trocken, weil du fast keinen Zucker mehr mit drin hast, ne? Beim normalen Bier hast du ja immer noch diesen Restzucker auch mit drin und hier hast du halt fast nichts mehr mit drin und deswegen sehr trocken. Und also ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, hier, ich gehe jetzt irgendwo nach Frankfurt an den Marktplatz und trinke jetzt da ein gutes Pilz oder trinke jetzt hier so eine Göse. Ne? Wird jetzt so. Und ganz oft ist es auch so, dass die Belgier dann zum Teil das Ganze auch nochmal mit so Kandiszucker oder so nochmal anreichern, dass es nochmal süßer wird.
Ah, okay, krass.
Also das ist quasi genießbarer, wie so ein Espresso, ne?
Für die, ja, okay. Ja. Crazy. Ja, ich finde es echt, also man hat, das ist auch wieder so typisch sowas, Stichwort auch wieder Biervielfalt und alles. Wenn du da das jemandem vorsetzt und dem nicht sagst, dass es ein Bier ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht jemand irgendwie denkt, ja, irgendwie ein Sekt oder sowas, ne, so in die Richtung. Ist so ein bisschen auch vom Geschmack her sehr cool irgendwie. Also ich finde es aber echt gut. Also wie du sagst, ich würde mich jetzt auch nirgendwo auf den Marktplatz setzen und sagen, ja, jetzt trinke ich mal hier einen halben Liter Göse. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, so was so Food-Pairing-Geschichten angeht auch, oder?
Sehr gut,
ja. Was würdest du da sagen, was da so zu passt?
Also grundsätzlich finde ich eigentlich, dass man tatsächlich mit so einem klassischen Lambic anfangen sollte. Mhm. Warum? Weil ein klassisches Lambic ist in der Regel nicht so trocken. Und ist eher noch ein bisschen süßer, säuerlicher. Und das passt natürlich hervorragend zu so, so einem Salat mit Balsamico-Essig oder sowas, ne? Oder so ein Sommersalat mit ein paar Früchten noch dabei oder so. Da kann ich mir das immer richtig gut vorstellen. Also überall, wo Säure auch beim Essen irgendwo im Spiel ist, um das eben, weil so bittere und Säure sind irgendwie so, passen nicht so gut zusammen. Und wenn du jetzt hier überlegst, okay, du isst jetzt so eine Vorspeise, so ein schöner Blattsalat oder so, vielleicht auch so Tomate, Mozzarella mit Balsamico obendrauf oder so, ne? Also, dass du einfach das so supportest. Und das finde ich halt ganz cool. Also das kann ich mir da richtig gut dazu vorstellen. Käseplatte vielleicht irgendwie wie mit dabei oder ja, also sowas ist schon ganz cool. Und ich glaube aber, dass so diese Göse und das Lambic vor allem beliebt sind in der Craft Beer Szene, noch nicht mal, weil es so ultra geil schmeckt, sondern einfach, weil die Historie so cool ist dahinter. Also dieses, man muss das einfach mal gesehen haben, man muss da mal stehen und du denkst dir so, oh Gott, wie arbeiten die da, wenn du deutsche Brauereien schon besichtigt hast? So, da wird keiner mehr aufmachen dürfen, ne? Also vom Hygienestandard so, weil die arbeiten halt mit einem Naturprodukt so, wie die Leute es vielleicht vor 150 Jahren schon gemacht haben oder 200 Jahren. Und das ist halt ganz spannend. Und es gibt eigentlich einen Tipp, wenn man direkt mal in Brüssel ist und jetzt keine Tour de Göse machen kann oder so, dass man mal zu Cantillon geht. Cantillon ist nämlich noch so die einzige Lambic-Brauerei, die direkt in der Stadt sitzt und dort einfach mal das Ganze besichtigt. Und in dieser Craft-Beer-Szene ist Cantillon eigentlich weltberühmt. Also werden die Flaschen auch zum Teil irgendwie an Amerikaner für 50, 60 Euro verkauft, weil die sind halt extrem limitiert. Das machen die schon geschickt, weil die brauen natürlich nicht so viel, deswegen steigt auch irgendwo der Preis. Und dann gibt es dort noch eine Gaststätte dabei und dort kannst du halt Produkte probieren, die gar nicht frei verkäuflich sind. Also die kannst du halt nur dort trinken und deswegen ist das wie so eine Pilgerstätte für alle möglichen Craft-Bier-Trinker, weil die halt dorthin gehen und sagen, ey, das will ich unbedingt probieren. Ne? Und dann gibt es halt ein paar frei verkäufliche Produkte und auch mal eine Sonderedition oder so. Und dann darfst du halt aber auch nicht irgendwie 10 Kisten mitnehmen, sondern halt 6 Flaschen oder so. Und das ist halt schon echt Wahnsinn. Macht echt Spaß.
Ja, das ist auch marketingtechnisch einfach richtig schlau, ne? So auch irgendwie dann die Leute zu locken.
Ja.
Ja, aber schon cool. Was ich irgendwie, also finde ich voll interessant, bei eigentlich allen Sauerbieren, über die wir jetzt geredet haben, dass die echt so eine coole History einfach haben, ne? Also die anderen Biere natürlich auch, aber da ist irgendwie nochmal wirklich so was Besondereres.
Ja.
Finde ich schon echt nice.
Ja, und das ist ja auch, es hat so ein bisschen ähnliche Geschichte eigentlich wie die Berliner Weiße.
Mhm.
Weil damals so dieser Lambic-Trend irgendwie auch so ein bisschen zum Stoppen gekommen ist. Und dann haben halt die Lambic-Brauereien angefangen, wie alle anderen Brauereien eigentlich auch, ne? Wenn du mal überlegst, als so die ersten Biermischgetränke auf den Markt kamen, so Cola-Bier, Radler und so weiter, das war einfach, um Leute noch abzuholen, die dann eher keine Biertrinker irgendwie sind. Und so haben die es ja auch gemacht. Die haben dann einfach auch noch ihr Sauerbier mit Kirschen versetzt oder so. Aber halt auf eine natürlichere Art und Weise. Nämlich die haben es dann irgendwie mit Kirschen gemischt oder gelagert und das dann nochmal ein halbes Jahr stehen lassen oder so. Und was ganz spannend ist, natürlich durch diese Fasslagerung verliert das eigentlich an Kohlensäure. Und wenn das dann in die Flaschen abgefüllt wird, fängt das natürlich nochmal weiter an zu gären. Und dadurch entsteht eigentlich natürliche Kohlensäure in der Flasche. Und das ist auch der Grund, das hast du vorhin einleitend gesagt, warum das so eine Flasche ist. Das hat eigentlich relativ wenig mit, also auch Marketing-Aspekte, aber diese Sektflaschen, die halten einfach mehr Druck aus als eine normale Bierflasche. Und dann kann es natürlich passieren, dass wenn da so eine extreme Gärung noch in der Flasche stattfindet oder so eine Nachgärung und es entsteht viel Kohlensäure, dass die Flaschen platzen. Und deswegen eignet sich auch diese Flasche viel, viel besser, um eben so eine Göse oder so ein Lambic abzufüllen.
Ja, ich bleib trotzdem bei dem Aspekt, dass es fancy aussieht.
Ja.
Nee, Quatsch. Aber stell dir einfach mal vor, du hättest statt so einem Weinkeller oder so einem Sektkeller so einen Gösekeller so zu Hause, ne, so als Bierfan, Bierliebhaber. Und dann kommen so deine Gäste und sagst, ja, komm, wir gehen mal in den Gösekeller, ich zeige euch mal was Besonderes. Das ist halt schon richtig stilvoll. Ist halt cooler, als wenn du sagst, ja, ich habe hier so ein, gut wie die früher waren, haben wir auch schon drüber geredet, ne, so diese Bierkeller, auch super cool. Aber ich glaube, generell kommt es dann schon ein bisschen cooler, je nachdem, welche Gäste du so hast, als wenn du sagen würdest, ja, ich hab so einen Bierkeller.
Ja, da musst du halt schon sagen, also Ich habe jetzt gerade gesehen, Warsteiner zum Beispiel, die haben jetzt eine Kooperation mit Liefmanns. Oder war es Liefmanns? Ich glaube mit dem Frutess oder Rodenbach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine der Lambic-Brauereien, um das Frutess, also das Fruchtbier von denen deutschlandweit zu vertreiben. Und da gab es bestimmt schon in der Vergangenheit auch Versuche, das zu machen. Aber ich fand das halt so geil, weil mir diese Produkte, gerade so während meinen Tastings, ist das immer wieder der Kracher. So eine Göse aber nicht. Also wenn ich jetzt so eine Göse mitbringe und wir haben jetzt hier eine Flasche 0,375, dann reicht die für 20 Personen.
Krass, okay.
Aber wenn du so ein Lindemanns Krieg oder so ein Liefmanns Frutess oder so Geschichten dabei hast, dann reißen dir die Leute das aus der Hand. Und ich hatte letztens eine Firmenveranstaltung und was da ganz cool war, ist einfach, da ist keiner zu meinem Stand gekommen. Also ich habe da so gestanden und habe da Bier so ausgegeben. Es war natürlich sehr warm draußen, wir waren drin. Und es war wie so eine Messe aufgebaut. Ne? Da gab es hier Soßenhersteller, da mich und dann gab es Dosenwerfen und... Und da habe ich mir irgendwann gedacht, du, mir ist ziemlich langweilig. Und dann habe ich mir einfach Sektgläser geschnappt und habe da das Liefmanns reingefüllt. Ne, das sieht ja dann auch so kirschrot aus, ja, in Sektgläser und bin mit dem Tablett draußen rum und habe alle Frauen, letztendlich habe ich gesagt, und habe da Lust auf ein Bier. Und haben die, was, das ist doch kein Bier. Und habe ich gesagt, doch, das ist ein Bier. Und dann haben die alle probiert und fanden es mega cool und mega gut und sind dann alle an meinen Stand gekommen. Ne, wo du dann so gedacht hast, okay, du musst natürlich auch mit solchen Produkten anders umgehen, ja, als jetzt zu sagen, hier, ich hätte gerne 0,4er Schoppe Glas Göse, sondern du musst das dann auch dementsprechend eben präsentieren.
Stimmt, das macht echt richtig viel aus. Ist auch irgendwie sowas, was ich gelernt habe, seit ich mich auch hier wegen des Podcasts irgendwie mehr mit Bier beschäftige, dass wirklich diese Präsentation einfach sau viel ausmacht, muss man ganz ehrlich so sagen. Ist halt auch was, wie du sagst, ist halt auch wirklich, haben wir auch schon oft drüber geredet, aber einfach dieses Setting, ne, du sitzt ja jetzt halt nicht irgendwie im Winter da in deiner Stammkneipe und bestellst dir dann eine Berliner Weiße oder ein Göse, aber einfach so, ne, da passt dann halt im Sommer.
Ja.
Cool. Ja, ich würde sagen, obwohl ich fast gleich nochmal ganz kurz das, was wir jetzt schon alles hier zur Herstellung und zur Geschichte hinter der Göse beziehungsweise hinter dem Lambic auch gesagt haben, ganz kurz zusammen, versuche es zumindest. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch von dir wissen, Marvin. Was war denn dein Biermoment der Woche? Biermoment der Woche.
Genau. Ja, mein Biermoment der Woche war auf jeden Fall, ich war letzten Freitag in Frankfurt mit meinen zwei besten Freunden und wir waren auf so einem Italo-Schlagerkonzert, Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Mega wobei cool. Ich gelernt habe, dass die Abruzzati Boys, wenn ich das richtig ausspreche, nur ein Typ ist und der Roy Bianco ein anderer. Und die halt so ganz wilde Geschichten erzählt haben, so sie wären 1982 gegründet worden und so. Und ich habe die so angeguckt und gedacht, die sind doch vielleicht Mitte 30 oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall richtig cool und ich war total geflasht, weil das war richtig geil. Also... Wir haben dort gestanden und alleine das Publikum, was dort war, waren alles halt so Leute in unserem Alter, alle so richtig Italo-mäßig auch angezogen, ne, so Schnurrbart irgendwie wachsen lassen oder vielleicht laufen die auch immer so rum, keine Ahnung, so Fahrradtrikots mit Bianco und cool, wie auch immer, also ey. Es war richtig, oder so Aperol-Trikots, ne, also es war echt cool und wir haben da gut einen getrunken und danach sind wir noch weitergezogen und es war echt schön, weil so als kleiner Vorausblick, ich werde ja 30 am Wochenende, ne? Also geht's langsam dann bergab.
Ja, ja.
Und jetzt haben wir es halt noch einmal richtig fliegen lassen, bis ich dann auf meine alten Tage ein bisschen ruhiger werden kann. Nee, und das war wirklich schön, weil das sind wirklich meine mit zwei besten Freunde aus der Jugendzeit und wir haben schon so viel Schabernack getrieben. Unter anderem hast du ja mit Iris darüber gesprochen, hier Bier und Tattoos und wie auch immer. Haben wir auch schon hinter uns. Mehr will ich da gar nicht dazu sagen.
Wie du willst ja nicht mehr zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, willst du jetzt meine Tätowierung sehen, oder?
Ja, oder die Geschichte hören.
Oder die Geschichte hören.
Pack aus.
Jetzt? Nee, das machen wir mal in einer anderen Folge. Vielleicht in der nächsten.
Ihr merkt, Marvin will ganz geheimnisvoll bleiben.
Genau.
Mysterious.
Ja, wir machen dann einen Instagram-Post. Nee, Quatsch. Wir waren eigentlich, das kann ich ganz kurz erzählen, wir waren auch in Frankfurt und wir haben einen Abend gehabt, der war eigentlich noch nicht mal so geil. Also wir sind unterwegs gewesen und dann sind wir da so von Kneipe zu Kneipe und irgendwie kam aber so eine richtig geile Stimmung nicht auf. Und dann haben wir am Main gesessen und haben noch ein Bier getrunken oder so. Und dann in Frankfurt sind ja typisch diese kleinen Kioske, wie so Spätis eigentlich. Und da gibt es so ein paar und das eine hieß irgendwie an der Börse oder zur Börse, ich weiß nicht mehr genau. Das ist direkt dort, wo das Eurozeichen ist in Frankfurt. Ja. So an dieser, ja, da wo, glaube ich, früher die EZB war oder, oder sowas. Ja, und dann haben wir da auf einmal gestanden und da haben wir halt Desperados und einen Jägermeister bestellt. So, und dann haben wir halt getrunken, ne, und dann 2, 3, 4 und dann alles gut und dann war es auf einmal geil. Und dann sind wir in so einem Club in der Kaiserstraße, also im Bahnhofsviertel, wo wir schon irgendwie, es ist schon recht wild dort, ne? Also wenn du da durchläufst, ja, so und so, denkst du schon, was ist da eigentlich los, ne? Ja. Also armes Deutschland, arme Menschheit, ne? Kann man ruhig so deutlich so sagen. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall da in so einen Club rein und es war schon, keine Ahnung, 3 Uhr, 3:30 oder so. Und in diesem Techno-Club gab es halt hinten ein Tattoo-Studio. Und wir waren da so geflasht davon und die Freundin von meinem Kumpel ist dort direkt so schnurstracks auf dieses Tattoo-Studio zugegangen und hat dann irgendwie gesagt, ja, sie lässt sich hier nochmal tätowieren. Die hat schon mehrere Tattoos und wir drei sind halt so Milchbubis, ne? Also so, unsere Haut ist uns heilig. Kein Tattoo, weißt du, so Oma und Opa versprochen, so, nee, niemals, ne? So die größten Follower von Tattoo frei, ne? Wow, ja, und okay. Dann auf jeden Fall, also jetzt gar nichts, ich habe nichts gegen Tätowierte, es war nur nicht für mich so.
Ja, ich hoffe so, für dich, ja, Marvin, ne? Sonst gibt's hier gleich Stress mit uns.
Ja, auf jeden Fall sind wir dann, ja, haben wir dann so da zusammengestanden, haben so gedacht, ey, das wäre doch richtig geil, wenn wir uns ein Freundschaftstattoo machen würden.
No.
Und dann ja, haben wir uns halt überlegt, was das dann sein soll. Und dann kamen wir irgendwie auf diesen Spruch von Hangover, die drei besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Kennst du, oder? Schon mal gehört von dem, wo der da singt, die drei besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Ja, auf jeden Fall haben wir dann so gedacht, eine 3 wäre geil. Ja, also so richtig, ne? So
eine
richtig
3
mit.
Eine
3 wäre richtig gut. Ja, und was haben wir dann gemacht? Kurzerhand, portugiesischer Tätowierer. Und wir haben dann erst gesagt, wir malen die 3 so auf, dass wir so sagen, wer die schönste 3 malt, das nehmen wir dann. Dann haben wir uns von der Bedienung an der Theke und musst dir vorstellen, so im Hintergrund, utz, 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 utz. Und da habe ich zu der gesagt, ja, ich hätte gerne ein Blatt Papier und Stift und so. Und da haben wir 3 aufgemalt. Da haben wir irgendwann festgestellt, du, das macht keinen Sinn, die sehen alle irgendwie nicht so gut aus. Ja, und dann habe ich den Tätowierer gefragt, hat der uns 5 3 aufgemalt und dann haben wir halt, ja, uns eine ausgesucht und dann haben wir uns überlegt, wohin und dann haben wir uns das hier, ich zeige dir das mal kurz, haben wir uns halt hier so an die Seite von der Hüfte, wo es halt nie jemand sieht, ne, unterm Gürtel eine 3 tätowieren lassen.
Ach,
und
süß.
Ja, es war ziemlich wild und ich weiß ja nicht, was Tattoos so kosten, aber ich habe für die 3, ich habe bezahlt damals, also natürlich dann wieder ausgeglichen, ich glaube 170 Euro bezahlt.
Für 3 Dreien.
Für 3 Dreien, also wir sind ziemlich über den Tisch gezogen worden, habe ich mir im Nachgang sagen lassen.
Schon, ja.
Aber du, jetzt haben wir sie und ja, vielleicht mache ich jetzt am Wochenende noch eine 0 hinten dran.
Oh, wie cool.
Ja.
Das ist eine coole, eine lustige Geschichte.
Hat auch ziemlich lange gedauert jetzt.
Ja, aber ja, eine 3 wäre cool. Ja, okay.
Ja, so sind halt Männer, ne?
Ich hatte, ja, einfach gestrickt, ne?
Genau.
Nee, ich hatte kurz Angst, dass du jetzt sagst, du hast diesen ganzen Spruch, die 3 besten Freunde.
Also, nee.
Okay, dann ist die 3 doch cooler tatsächlich.
Ja. Ja. Alt ultra kreativ, ne?
Mega, auf jeden Fall. Du, also da wäre sonst niemand drauf gekommen.
So ist es.
Wahrscheinlich.
Ja, am nächsten Tag, das war eigentlich noch viel geiler. Am nächsten Tag, als wir alle aufgewacht sind, war so, ey, haben wir uns wirklich tätowieren lassen? Und dann so, ja. Und ein Kumpel war halt so, der kam halt dort raus, der war total fertig. Also deswegen, man sollte sich ja auch nicht tätowieren lassen, wenn man was getrunken hat. Ne?
Ja,
weiß auch nicht, ob es dieses Tattoo-Studio noch gibt oder ob das überhaupt so alles so rechtens war, so wie das da, abgelaufen ist. Ne? Aber ja, es war trotzdem irgendwie, weil wir waren so geflasht, weil so ein Tattoo-Studio im Club, wie passt das zusammen? Das hat sich ja Iris auch gedacht und hat dann so ihr Astra mit Tattoo und herzlichen Glückwunsch zum neuen Tattoo übrigens.
Ja, Iris ist
ziemlich,
richtig cool.
Ziemlich wild, also wer mal was Cooles sehen will, geht mal auf Bierdrossel auf Instagram, guckt sich mal Iris neues Tattoo an.
Es ist wirklich toll, also sehr, auch sehr kreativ tatsächlich.
So ist es.
Fast noch besser als die 3.
So ist es. Okay.
Ah ja, cool. Aber eigentlich ist das echt schlau, ne? Wenn du in so einem Club irgendwie ein Tattoo-Studio drin hast. Ich glaube, das geht richtig gut, ne? So viele Leute, die an einem besoffenen Kopf da auf die Idee kommen, oh ja, komm, wir lassen uns Tattoo stechen.
So ist es.
Ach ja, mein Biermoment der Woche war tatsächlich ein bisschen, muss ich gestehen, banaler, sage ich mal. Ich habe ja jetzt ein paar Mal erzählt, dass ich meine Freundin immer in Hamburg besucht habe. Die ist jetzt mittlerweile wieder in Trier, das ist hier ganz in der Nähe, wo ich auch studiert habe, wo wir uns kennengelernt haben. Und letztens nach der Arbeit, ich hatte einen anstrengenden, langen Tag, kam ich dorthin, dann bin zu ihr gefahren und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass sie nicht so die größte Biertrinkerin ist. Und ich musste nichts sagen, ne? Ich stand da einfach in der Küche, sie war am Kochen, auch super, ne? Wenn du nach Hause kommst und dir wird gekocht, ist auch immer richtig cool. Und dann geht sie einfach wortlos zum Kühlschrank und da standen die Dosen extra frisch gekühlt, nur für mich. Hat sie mir wortlos in die Hand gedrückt und ich dachte so, das ist cool. Such dir einen Partner, der ohne Worte weiß, was du brauchst. So, und das war eigentlich mein Biermoment der Woche tatsächlich, weil ja, das hat mich sehr, sehr berührt im Herzen.
Hatte ich sehr berührt, sehr schön.
Naja, das war echt schön.
Ja, top. Ich glaube, das war aber der längste Biermoment, über den ich jemals gesprochen habe, oder?
Ja, schon.
Ja,
aber cool.
So 10 Minuten.
Oh, hey.
Ja, alles klar.
So lernt man dich auch mal ein bisschen besser kennen hier.
So ist es.
Den Host Marvin. Ne, cool. Ich fasse noch mal ganz kurz dann jetzt die Story hinter der Göse bzw. dem Lambic zusammen. Und dann können wir gleich noch ein Schlückchen trinken vielleicht, ne? Außer dir reicht's damit jetzt, ne? Nee, du hast
Schlückchen
geguckt,
geht noch.
Du hast gerade gehört, was ich sage, niemals, ich liebe Göse. genau. Also, man muss natürlich zuerst, bevor wir jetzt zur Göse kommen, auf das Lambic eingehen. Warum das so ist, wie gesagt, wenn ihr jetzt gar keinen Plan habt, erfahrt ihr gleich. Lambic gehört schon so mittlerweile, wenn man sich die Brauarten anguckt, eher zu den anspruchsvolleren bzw. komplexen Bierstilen, weil du hast ja schon erwähnt, erstens wird mit altem Hopfen gebraut, der quasi schon oxidiert ist. Und was ich auch super interessant fand, also eigentlich handelt es sich bei dem Lambic so ganz grob um ein spontan vergorenes Weizenbier. Und das Besondere dabei ist dann auch noch, dass da mit Rohfrucht auch gearbeitet wird, das heißt unvermelzter Weizen. Fand ich auch super interessant, ne? Und dann noch dieser alte Hopfen, das sind ja sowieso schon mal zwei Aspekte, wo man denkt, okay, da kommt was ganz Interessantes bei raus und dann noch die Spontangärung. Also das ist crazy einfach. Und die Lambics werden quasi nach dem Brauvorgang, hast du ja eben auch schon erwähnt, in die Kühlschiffe gegossen. Und so ein Kühlschiff ist halt wirklich so eine flache Wanne, wo der Sud dann quasi normalerweise, also es war früher eigentlich üblich, so ein Kühlschiff zu haben in den Brauereien, da sollte halt eben der Sud quasi möglichst schnell abkühlen, bevor man den dann in den Gärtank gefüllt hat quasi oder gegossen, geschüttet hat. Und normalerweise haben jetzt halt die meisten Brauereien Plattenkühler, einfach weil die Gefahr relativ groß ist, muss man sich vorstellen, wenn halt dieses Bier in so einer Kühlwanne, in so einer flachen Kühlwanne ist und da so eine große Oberfläche bietet, ja, dass die sich einfach Infektionen einfängt, zum Beispiel durch wilde Hefen. Beim Lambic ist allerdings das Besondere, dass es da halt tatsächlich so gewollt ist. Also das Lambic setzt quasi auf die Spontangärung. Das Bier soll quasi ohne das menschliche Zugeben von Hefe durch den Brauer anfangen zu gären. Deswegen, wie du eben schon erwähnt hast, ist halt oft dieser Raum ist dann wirklich im Dachstuhl der Brauerei. Da sieht man manchmal vielleicht noch so ein paar Spinnenweben, ein bisschen Moos. Die Fenster sind halt wirklich geöffnet, weil man einfach drauf setzt, okay, wir wollen jetzt hier alles in dieses Bier rein, alle sämtlichen wilden Hefen. Und das finde ich halt auch irgendwie ganz interessant, weil irgendwie ist das ultra cool auch so. Man muss sich vorstellen, das Bier hat irgendwie auch wirklich sowas von der Brauerei, von dem Gebäude theoretisch, wenn man so sagen will. Und das ist ja auch schon, also da kann ich auch nochmal verstehen, dass das super beliebt einfach ist, weil das einfach richtig cool ist. Ja, und danach gärt das Bier dann auch noch ein paar Wochen oft in offenen Gärbottichen. Und teilweise, wir haben ja eben schon die lange Haltbarkeit angesprochen, ist dann eben die Lagerzeit des Lambic mehrjährig. Also es gibt tatsächlich dann irgendwie Flaschen, die einfach oder für ne, 20 Jahre lagern und dann trinkt man die. Manchmal werden halt auch diesen Gärbottichen, haben wir auch schon angesprochen, noch Früchte hinzugegeben. Dann hat man die Fruchtlambics, die dann natürlich nochmal, ich sag mal schon eher die breitere Masse wahrscheinlich ansprechen, weil sie halt ein bisschen süßlicher sind, fruchtiger. Und hast du auch eben schon angesprochen, die Kirschvariante hat sogar wegen ihrer großen Beliebtheit einen extra Namen bekommen, nämlich Krieg. Und das muss ich sagen, ist für mich auch wirklich ein ziemlich cooler Bierstil. Also ich trinke das auch unheimlich gerne. Ja, und die Lambics an sich sind halt im Geschmack wirklich sehr sauer. Und wie du auch schon gesagt hast, manche Menschen sprechen dabei wirklich von so einem stallartigen oder animalischen Aroma. Wo ich sagen muss, das stelle ich mir dann doch noch ein bisschen anders vor. Ne? Da denke ich irgendwie direkt so an Tiere halt auch so direkt, ne? Und das ist irgendwie doch nicht ganz der Fall. Aber man kann schon sagen, dass es wirklich ein extremerer Bierstil ist. Und jetzt fragt man sich vielleicht, Leute, wenn ihr jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel Bescheid wisst über diese belgischen Biere, denkt ihr, warum reden die ganze Zeit über dieses Lambic, wenn die doch eigentlich eine Göse trinken? Ja, das können wir euch ganz schnell erzählen. Die Göse ist nämlich quasi ein Verschnitt von verschiedenen Lambic, also was heißt Lambic-Arten, ist eigentlich auch falsch, von verschiedenen Lambics, nämlich oft einem jungen Lambic und einem älteren Lambic. Bei dem Jungen, das ist meistens so ein- bis zweijährig und das Alte ist dann so bis zu fünfjährig. Und in diesem jungen Lambic hast du dann halt oft noch so noch nicht ganz vergorenen Restzucker, weshalb man schon sagen kann, dass die Göse noch so ein bisschen ja, fruchtiger eigentlich ist als jetzt so ein Lambic. Aber im Grunde ist eine Göse eigentlich, also was heißt, ist auch ein Lambic, ist quasi, wie gesagt, der Verschnitt zweier Lambics. Und das finde ich halt auch, ist auch wieder ultra interessant irgendwie, ne? Also wem Lambic zu krass ist, der trinkt einfach eine Göse, ne?
Ja, man muss anders noch dazu sagen, dass eigentlich so eine Göse, müssen nicht nur zwei Lambics sein, es können auch mehrere sein. Und da gibt es halt einen Job, den man eigentlich nur aus dem Whisky-Bereich kennt, nämlich dann auch so einen Blender, der letztendlich nichts anderes macht, als zu verschneiden, um dann letztendlich die perfekte Göse irgendwie rauszukriegen. Ne? Also das hat man auch damals bei der Tour de Göse machen dürfen. Da konnte man sich selbst eine Versuchsgöse sozusagen zusammenstellen und dann abfüllen. Ne? Und dadurch, dass das halt alles sehr, wie soll ich das sagen, dass es nicht so drauf angewiesen ist, dass es in komplett steriler Art und Weise stattfindet, weil du hast es eh schon infiziert, ist es halt so, dass du das auch ganz gut so selber machen kannst. Ne? Ja. Und das war cool. Schon sehr interessant. Ich habe zwar damals keine selbst gemacht, weil ich zu fokussiert auf selber trinken war, aber ich habe auch gedacht, weißt du, warum soll ich das jetzt machen? Warum sollte meine jetzt besser schmecken als die das eh schon jahrzehntelang machen?
Das
und ja,
voll.
War auf jeden Fall eine schöne Sache.
Sehr cool. Ja, ich werde da auch mal bei der Tour de Göse dabei sein, weil das klingt einfach richtig cool. Und ich glaube, das ist was man vor allem als großer Bierfan auf jeden Fall mal erlebt haben sollte. Passend dazu, zu diesen Bierstilen, habe ich dir heute noch einen Biermythos mitgebracht. Jetzt super passend, auch wenn man sich da diese Haltbarkeit der Flasche anguckt und wirklich diese mehrjährige Lagerung beachtet. Mein Biermythos heute lautet nämlich: Altern macht Bier besser.
Ja, kommt drauf an.
Genau.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es kommt auf den Bierstil drauf an. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise so eine Göse, entwickelt sich natürlich auch über die Jahre. Und vielleicht auch die steht ja jetzt schon relativ lang auch bei mir. Ne? Also ich meine, ich habe die nicht erst vorgestern gekauft oder so, sondern habe die schon eine Weile. Und gerade kann man es an dem Beispiel von so einem Bockbier zum Beispiel festmachen. So Bockbiere oder so Doppelböcke, die reifen mit der Zeit, ne, und können auch so ein bisschen Sherry-artigen Geschmack irgendwie entwickeln. Der Hopfen baut sich ein bisschen ab, ne, diese süße Malzigkeit kommt so ein bisschen mehr durch und das ist ganz spannend, dass sich Bier auch entwickelt, wie ein guter Rotwein. Jetzt ist es so, so ein Pilz oder so ein helles, das entwickelt sich nicht unbedingt. Also, weil das sind ja meistens auch Biere, so gerade so ein Pilz, das Hopfen betont und Hopfen verliert halt über die Zeit irgendwie seine Frische und seinen frischen Charakter und deswegen entwickelt sich das nicht unbedingt ins Positive. Aber gerade wenn ich höhere Stammwürzegehälter habe, wenn ich viele dunkle Malze auch mit am Start habe, also so ein bisschen dunkles Bier mit hohem Alkoholgehalt, kann sich das durchaus entwickeln, ja.
Das war doch die perfekte Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, Marvin, wir trinken noch einen kleinen Schluck und dann stoßen wir vielleicht noch an mit einem Trinkspruch und dann war es das schon wieder.
So ist es.
Also das war echt super interessant. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und mal wieder ein cooler, neuer Geschmackseindruck.
Ja.
Ja, dann erheben wir unser Glas Und ich sag mal, heute habe ich wirklich einen guten Trinkspruch passend zu unserem Podcast mitgebracht. Das erste Bier, das löscht den Durst. Ein zweites stimmt mich heiter. Nach dreien ist mir alles Wurst. Dann trinke ich einfach weiter. Prost.
So ist es. Zum Wohl.
Ja.
Supi.
Genau. Und wenn ihr, liebe Leute, vielleicht schon mal bei der Tour de Göse dabei wart, falls ihr noch nie eine Göse oder ein Lambic getrunken habt oder welche Erfahrung ihr auch immer damit gemacht habt, meldet euch gerne bei uns, lasst uns das wissen oder macht eure Instagram-Posts und taggt uns da. Ja, tretet gerne in Kontakt mit uns. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr freuen, falls ihr den Podcast gut findet, falls ihr Spaß mit uns habt, wenn ihr uns eine kleine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört, da lasst. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback, falls es euch nicht so gut gefällt oder falls ihr da irgendwo Verbesserungsbedarf seht, sagen wir mal. Und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig, außer euch in die Woche zu entlassen oder ins Wochenende hoffentlich vielleicht auch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, eine gute Zeit und Prost, würde ich sagen.
Prost, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.